Hufgetrappel und Pfotenabdrücke.
Guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind heute unterwegs mit einer neuen Folge von Keine Listerschwestern. Und ich freue mich ganz herzlich über Verstärkung heute. Wen haben wir dabei, Claudia?
Wir haben dabei Dr. Dana Rindermann. Hallo Dana.
Hallo, guten Tag.
Und ich erzähle euch auch ganz kurz, warum wir Dana eingeladen haben, weil der oder die eine oder andere wird sich erinnern, dass ich in einem der letzten Podcasts von unserem neuen Heft erzählt habe. Das mache ich natürlich immer wieder gerne, nämlich mit Freude und Verstand Wintertraining machen. Und da haben wir auch Dana interviewt, und zwar zu einer Thematik, die ich unfassbar spannend finde. Sie macht nämlich mit ihren Pferden Fährtenarbeit, also so, wie wir das aus dem Hundebereich kennen. Und ich habe natürlich angekündigt, ich würde das auf jeden Fall mit meinem Pony ausprobieren. Nun darf jeder mal raten, wie sehr ich dazu im Weihnachtsgeschäft gekommen bin. Null. Also haben wir uns gedacht, Dana, musst du uns erzählen, was hat das mit dieser Fährtenarbeit, die man mit Pferden machen kann, auf sich? Und warum wir das in unserem aktuellen Winterheft haben, liegt auch daran, dass das etwas ist, was man offenbar machen kann, wenn die Bodenverhältnisse bescheiden sind und wenn man im Grunde genommen wenig Raum hat, um etwas zu machen. Okay,
Soll ich einfach
das
mal
war keine
starten, davon
Frage.
zu berichten?
Genau. Wie
Ich lege
ging's dir
einfach
das?
mal los. Ja, also die Fährtensuche mit Pferden ist eine ganz tolle Sache, die man mit praktisch jedem Pferd, was annähernd halfterführig ist, machen kann und wozu man auch tatsächlich im Winter erstmal für den Start auch wirklich nur einen ganz kleinen Raum braucht. Man kann das ziemlich toll ausweiten. Das kann also tatsächlich später so aussehen, dass ein Pferd auch eine 30, 40, 50 Meter lange Fährte absuchen kann. Das heißt, so wie man sich das vorstellt, auch mit Hunden so eine Art vermisste Personensuche anhand der Laufspur. Wenn man aber erstmal starten will mit seinem Pferd, gibt es eine ganz schöne Anleitung. Die Technik dazu, die ich auch verfolge, ist die Methode von der Rahel Dreisma. Und da gibt es auch ein Buch, das heißt Scentwork for Horses. Und da drin ist das alles sehr genau beschrieben. Und das sieht so aus, dass man, wenn man starten will mit seinem Pferd, muss man sich erstmal bewusst machen, was denn die Fährte eigentlich ist, die das Pferd so sucht. Also das heißt, das Pferd fängt an, eine Geruchsspur zu verfolgen. Die besteht aus unseren menschlichen Fußabdrücken natürlich einerseits und andererseits daraus, dass der Boden so ein bisschen verletzt wird, wenn man darüber läuft. Da hat der Boden so einen gewissen Eigengeruch natürlich, so wie der Untergrund halt riecht. Und zusätzlich, wenn der Boden ein bisschen kaputt geht, gehen auch so ein paar Mikroorganismen kaputt. Und dieses ganze Potpourri macht sozusagen den Geruch der Fährte aus. Und wenn man mit seinem Pferd dann starten möchte, dann fängt man am besten wie folgt an. Man sucht sich ein Areal, wo man heute noch nicht viel drauf rumgelaufen ist, gestern möglichst auch nicht. Das kann ein Sandplatz sein, ein ganz kleiner Paddock, ein kleines Stück Waldweg oder sonst irgendwas. Also es muss wirklich nicht viel Platz sein, den man dafür benötigt. Und dann würde man anfangen, dass man erstmal den Beginn der Fährte markiert, sozusagen. Das heißt, man nimmt sich ein kleines Stoffstück mit, vorzugsweise ein kleines Gästehandtuch oder sowas, hat ja jeder auch zu Hause. Also man braucht auch nicht viele Sachen für den Start in die Fährtensuche. Sagen wir mal, man hat ein kleines weißes oder gelbes oder blaues Gästehandtuch, da würde man seine Füße kräftig drauf abtreten, würde eine ganz kurze Fährte laufen, die kann am Anfang wirklich nur so einen halben Meter lang sein oder sogar nur 30 Zentimeter, mit den Füßen einfach so ein bisschen auf dem Boden scharren und am Ende der Fährte, auch wenn die Fährte nur ganz kurz ist in dem Fall, würde man einen kleinen Futterbeutel verstecken, damit das Pferd eben einen Anreiz hat, diese Fährte zu verfolgen. Fängt man also an, dass da am Schluss eben eine Belohnung liegt. Die benutzt man auch fortwährend, also das hat man dann auch immer in seinem Training. Man nimmt also einen Beutel, der hat im Idealfall so ein kleines Fenster. Was weiß ich, man kann das auch selber nähen. Ich nehme immer eine kleine Laptoptasche und nähe da so ein Fenster rein aus Fliegenmaske, dass einfach dieser Duft von der Belohnung da durchkommt. Und das versteckt man am Ende dieser wahnsinnig kurzen Fährte, sodass das Pferd also erstmal primär diesen Futterbeutel sucht. Bei dem Fährtensuche Start mit Hunden oftmals auch nicht anders. Und dann würde man über die Zeit eben diese Fährte immer etwas weiter verlängern. Und dann kann man auch schon in den Wald gehen, zum Beispiel mit dem Pferd, und da dann fängt da der große Spaß erst richtig an. Man kann das aber auch weiterhin immer auf dem Reitplatz machen oder wo auch immer Platz ist. Am besten an einem Ort, wo nicht so viel Gras wächst.
Das erinnert mich aber schon sehr an die Pferdenarbeit mit Hunden, ne? Mit den Hunden fängst du das ganz ähnlich an.
Ja.
Du arbeitest auch mit dem Klicker.
Genau.
Kannst du das ein bisschen erklären, wie du den Klicker dabei einsetzt?
Man braucht tatsächlich für die Fährtensuche selber eigentlich keinen Klicker. Viele haben die Vorstellung, dass man erstmal mit dem Pferd zum Beispiel den Kopf nach unten klickern muss, dass man in irgendeiner Form etwas shapen würde in dem ganzen Prozess. Da aber dieser Futterbeutel so dicht an dem Stoff, würde man hier nicht unbedingt einen Klicker brauchen, beziehungsweise es ist sogar auch ein kleines bisschen kontraproduktiv. Also es ist also ein belohnungsbasiertes Training, es ist alles rein positiv verstärkt, nur dass man das Element, den Klicker selber nicht unbedingt braucht, beziehungsweise es kann sogar auch ein bisschen hinderlich sein. Ich habe das mit meiner Stute Fuxi ja angefangen vor 2 Jahren mit der Fährtensuche und habe am Anfang versucht es durch den Klicker zu unterstützen, aber das Doofe ist, wenn wir klicken, erwartet das Pferd ja danach, dass dann im Prinzip erstmal die Lektion beendet ist und der Kopf kommt hoch und das Pferd sagt, wo ist mein, das würde für die Pferde tatsächlich gar nicht so gut funktionieren. Was auch ein Unterschied ist, viele Leute starten die Fährtensuche mit Hunden, mit einer Fährte, die mit Keksen bestückt ist, dass man eben alle paar Zentimeter erstmal einen Keks hinlegt und der Hund dann eben so die Fährte und den Belohnungsgeruch verknüpft. Das habe ich mit verschiedenen Pferden auch mal probiert. Bei manchen funktioniert es, bei vielen aber auch nicht, weil die eben auch dann wieder sagen, ich habe hier meine Belohnung gefunden und jetzt geht mein Kopf hoch. Und die Sache ist für mich beendet. Das ist vielleicht so ein bisschen, hat es mit der Verstärkungsgeschichte vom Pferd auch vielleicht zu tun oder ne, wie man bisher gearbeitet hat. Das kann also funktionieren. Es kann aber auch sein, dass man es gar nicht braucht. Das heißt, es ist also positiv verstärkt. Es ist alles belohnungsbasiert, aber der Klicker an sich, den braucht man nicht unbedingt. Was man aber machen kann, ist, wenn das Pferd schon eine gewisse Fährte auch kennt, dass man also schon eine gewisse Länge der Fährte auch hat, dass man probieren kann, ob man das Pferd ein bisschen prompten möchte unterwegs mit sowas wie, was weiß ich, Such, Such oder Riech, Riech. Das kann sein, dass man das aufbauen kann, dass man eben so eine Art Keep-Going-Signal mit in der Fährte benutzt. Viele, die Fährtenarbeit mit Hunden machen, machen das allerdings nicht, weil sie eben sagen, die Fährte an sich ist schon mein Keep-Going-Signal, ich brauche sowas nicht. Ich habe das am Anfang mit Fuxi benutzt, inzwischen benutze ich es eigentlich. Es sei denn, sie verliert die Fährte und ich muss sie unterwegs mal neu ansetzen, dann mache ich das tatsächlich noch. Also es gibt viele Elemente, die sich bei der Fährtensuche zwischen Hund und Pferd überschneiden und einige Teile, die man erfahrungsgemäß vielleicht dann doch anders machen würde. Ich habe allerdings auch einen Trainer, der Fährtenhunde ausbildet, den Jens, der mich auch aus der Entfernung immer wieder unterstützt hat. Und wir haben auch eine Sache modifiziert in unserer Fährtensuche, die auch aus dem Hundebereich kommt, beziehungsweise je nach Sparte der Art der Fährtensuche, dass wir mit den Pferden also bögeln. Das heißt, wenn die anfangen, die Fährte zu verlieren und wir das deutlich sehen, gibt Leute, die sagen, unser Tier, egal ob Hund oder Pferd, muss die Fährte eben selber wiederfinden. Und andere sagen, ich helfe meinem Tier, damit ich es eben wieder neu auf die Fährte setze, damit es einfach leichter hat und schneller zum Erfolg kommt. Und das machen wir tatsächlich auch. Das heißt, jetzt eine sehr lange Fährte im Wald habe. Ich markiere natürlich, wo ich bin, weil ich mich auch sonst selber irgendwann verlaufe. Die Fährten relativ lang sind mit der Zeit. Und wenn ich sehe, dass sie da mal von abdriftet, weil es eine Verwehung gibt oder sie ist irgendwie abgelenkt und driftet von der Fährte runter, dann würde ich stehen bleiben, sie an ihrer Fährtenlonge einen kleinen Bogen laufen und dann findet sie die Fährte wieder. Ja.
Katrin, ich
Hört
habe dich
sich
gerade dabei.
spannend an. Oder? Jetzt habe ich ja einen
Ist
Jagdhund
es
und
auch.
auch einen Vorstehhund. Das heißt, der ist natürlich auch prädestiniert zum Suchen und zum Fährten lesen. Die Frage ist natürlich, wer ist jetzt unser Jagdhund unter den Pferderassen? Hast du da schon irgendwas rausgefunden? Oder ist es geschlechterspezifisch? Also sind die Mädels besser im Suchen als die Jungs? Weil ich kenne das von meinem Mann, wenn er Putzzeug für die Schuhe sucht, dann kann er jeden Schrank aufmachen und findet das nicht und ich habe es mit einem Griff. Also Vielleicht, Dana, hast du ja schon Regelmäßigkeiten bei den Pferden entdeckt.
Bevor ich das beantworte, muss ich euch auch mal heimlich verraten, dass es bei meinem Mann genauso ist. Er kann die Kühltranktür aufmachen und er sucht die Butter und die ist genau vor seinen Augen. Und er sagt, die ist da nicht. Ich habe
Verrückt,
aber
oder?
gelesen, dass das tatsächlich, ja, habe irgendwo mal gelesen, dass das irgendeinen evolutionsbiologischen Sinn hat, dass Frauen irgendwie die Umgebung schneller scannen können und naja, also ich habe, um das zu beantworten, bei Pferden noch keinen geschlechterspezifischen Unterschied festgestellt. Ich trainiere allerdings nicht mit Hengsten, sondern mit Stuten und Wallachen. Also ich hatte noch keinen Hengst im Training, das heißt, ich kann es nicht komplett beantworten. Und ich habe allerdings ein paar
Muss
Trainees, die eben.
also doch mit meinem Hengst was machen. Das nutzt ja nichts. Gerade aus
Siehste?
empirischen Gründen bin ich quasi gezwungen.
Ja, bitte unbedingt. Das würde ich auch wirklich gerne wissen. Ich habe Stuten und Wallachen im Training, Wallache im Training, also einmal meine eigenen Pferde, auch verschiedene Arten von Schnüffeltraining. Also ich mache nicht nur Pferde, ich mache auch Objektsuche und auch Training an der Schnüffelbahn, Geruchsunterscheidung an diesen Behältern. Und mache diese drei Sparten auch mit Pferden von an. Ich habe da jetzt noch keinen direkten Unterschied festgestellt, aber es gibt auf jeden Fall, ich würde mal sagen, so Typsache oder vielleicht sind es auch Zufälle, aber die Pferde sind sehr unterschiedlich im Training. Also kommen sofort auf die Idee und schnorcheln richtig los, wo man auch richtig hört, wie sie suchen, wie zum Beispiel der Vico, der bei mir auch im Training ist, das Pferd von der Simone. Und meine eigene, die Fuchsi, die hat am Anfang überhaupt nicht gesucht. Sie stand davor und hat da mal kurz ein bisschen geschnüffelt und hat ansonsten die Idee gar nicht bekommen. Also es kann sein, was vielleicht am Anfang noch gar nicht, auf keinen Fall aufgeben. Also heute ist Fuxi der totale Weltmeister, was das Schnüffeln angeht. Aber am Anfang habe ich gedacht, ob das was wird? Und es wurde aber was. Also das im Rat scheinen sie sich zu unterscheiden. Einfach weiter üben und dann wird das schon. Und es ist auch total interessant zu sehen, wie die Pferde so individuell suchen. Also die haben, man muss immer von seinem eigenen quasi erstmal, würde man erstmal lesen lernen üben. Das heißt, wenn ich in Schwung sind und anfangen, längere Fährten zu suchen, dann erfährt man erstmal, wie deren individuelles Suchverhalten aussieht. Also zum Beispiel die Fuchsi, die dreht immer so ein bisschen den Kopf im Atlasgelenk und tupft so ein bisschen die Nase auf und ab, wenn sie sucht, wenn sie wirklich auf der Fährte drauf ist. Und der Vico zum Beispiel, der macht den Kopf nach unten und pendelt so ein bisschen vor und zurück. Also die sehen ganz anders aus, wenn sie jeweils auf der Fährte sind. Und das ist auch mit das Spannendste daran, dass man total neue Facetten von seinem eigenen Pferd kennenlernt. Und dann irgendwann weiß man so, jetzt ist er richtig am Suchen. Das ist ein total toller Anblick. Und vor allen Dingen ist ja auch die Besonderheit, dass das Pferd ja auch vorgeht. Ne? Wir haben ja sonst immer so ein bisschen die Ambition, unser Pferd irgendwo hinzulenken und uns, und viele haben auch Angst, dass ihr Pferd sie bei der Fährtensuche durch die Gegend ziehen könnte. Das ist aber nicht der Fall. Also die Pferde lernen, dass sie ein bisschen vorgehen. Man gibt ihnen den Raum, dass man nicht suggeriert, wo die Fährte ist, sondern man läuft ein bisschen auf Höhe der Hinterhand oder sogar noch. Und die suchen ganz selbstständig. Und es ist total interessant, die dabei zu sehen. Das ist ein ganz einmaliger neuer Anblick.
Was machst du denn, wenn dein Pferd sagt, tut mir leid, warum soll ich mit der Nase auf dem Boden? Was soll der Schied? Wie vermittelst du den Anfang?
Dann würde ich eben zurückgehen. Man geht immer einen Schritt zurück zu dem, was als letztes geklappt hat. Also es kann durchaus sein, wenn man in einem neuen Areal sucht, das Pferd auf einmal sagt, nicht habe ich auch alles vergessen oder hier riecht es ganz anders, ist ein bisschen abgelenkt. Also es ist immer gut, wenn man die Ablenkung oder die neue Umgebung schrittweise reinbringt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Waldweg gegangen bin und das Pferd sucht dort aber gar nicht, dann würde ich wieder zurückgehen nach Hause zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe schon Einheiten auf dem Sandplatz trainiert, eben da nochmal eine Trainingseinheit machen, dass das Pferd dann eben wieder sagt, ach ja, richtig, das kenne ich hier, muss ich ja suchen. Und dann gehe ich doch wieder ins Mal, wechsle ein paar Mal hin und her und dann kommen die auf jeden Fall auch auf die Idee. Ist nur wichtig, dass man dann eben nicht anfängt, so übermäßig zu zeigen. Also man kann halt nicht den Kopf vom Pferd nach unten ziehen und dann sagen, hier such doch mal da, komm doch mal auf die Idee, sondern man geht immer einen Schritt zurück in der Trainingsgeschichte Geschichte und geht eben
Entschuldigung,
zu
ich
dem
muss
Bett
gerade so
zurück, was
lachen,
noch
weil ich mir
geklappt hat.
vorstelle, kennt ihr das, wenn ihr mit eurem Mann dann vor dem Schrank steht und man sagt so, da ist es doch, guckt doch, wie kann man das
Da!
sehen? Also es scheint doch ein paar Unterschiede zu geben.
Ja, bestimmt.
Ich habe direkt noch eine Frage. Und zwar ist es mir aufgefallen, dass wenn der Otto oder auch mein letzter Hund Paul, wenn die mit Pferden gearbeitet haben, waren die so unfassbar müde und ausgelastet. Also kein dreistündiger Spaziergang hat quasi das geleistet, was die Nasenarbeit vollbracht hat. Und da haben wirklich teilweise auch 30 Minuten ausgereicht, um den Hund halt für den ganzen Tag wirklich richtig zufrieden müde zu machen. Wie sind denn da deine Erfahrungen mit den Pferden? Ist das ähnlich oder?
Ja. Ja, das ist wirklich ganz genauso. Das ist auch ein Aspekt, den ich daran besonders, dass man die Pferde damit unglaublich gut auslasten kann. Man geht davon aus, bei Hunden, dass 5 Minuten Schnüffeln so ungefähr 15 Minuten Herumrennen entspricht. Ich habe bei Pferden dazu jetzt keine Studien oder irgendwas gefunden. Ich habe nochmal genau gesucht, aber das Thema ist einfach zu neu. Aber man weiß auch bei Pferden, dass die Nasenarbeit auf jeden Fall auch sehr auslastend finden. Und wenn ich mit meinem Füchschen im Wald bin, ich mache immer gerne so eine eigene Vorbereitung. Das heißt, ich gehe erstmal alleine in den Wald. Manchmal bin ich sogar faul und fahre noch ein Stück Auto, ein Stück Straße und laufe dann von da in den Wald und bereite dann vor. Und wir sind immer so zwischen 30 und 40 Metern bei den Fährten. Da mache ich mir 4 Stück, habe so ein Waldareal, wo ich das vorbereite. Weil eine Fährte, die etwas länger liegt, ist etwas leichter zu finden fürs Pferd. Man sagt, die Geruchsumgebung muss sich erst ein kleines bisschen setzen. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann gehe ich zurück nach Hause und hole die Fuchsie und gehe mit ihr zu Fuß in unser Suchareal. Und wenn sie da ihre 4 mal 30 bis 40 Meter abgesucht hat, das geht eigentlich schnell. Also da sind wir in unter einer halben Stunde längst fertig. Und sie läuft ja nur Schritt und schnüffelt. Also nur in Anführungsstrichen. Und dann bringe ich sie nach Hause und stelle sie dann auf die Weide oder auf den Paddock zurück und dann ist sie immer sehr zufrieden und auch müde. Also sie geht immer sofort trinken. Man weiß auch, besonders aus dem Hundebereich, dass eben dieses Hin- und Herbewegen von der vielen Luft in der Nase, das verbraucht relativ viel Energie und verbraucht auch viel Feuchtigkeit. Also man sollte auch eben immer dafür sorgen, dass das Pferd natürlich auch genug trinken kann. Ist auch ein Grund, warum ich nicht unbedingt im Hochsommer so gern Fährtensuche mache. Außerdem auch, weil die Fährte dann meistens nicht sehr schön den Geruch so hochlässt, wie das im Winter bei Feuchtigkeit der Fall ist. Also einmal ist es das Wasser und andererseits ist es auch mental und körperlich auslastend. Einmal das Mentale, weil sie eben da herumsucht. Das sieht man ihr auch richtig an, wie sie sich total konzentrieren muss. Und auch die ganzen Außenreize, die sonst so für sie total interessant sind. Also sie ist, wenn ich es mal labeln darf, ein ziemlich reaktives Pferd normalerweise. Wenn sie aber sucht, dann ist sie total im Fokus auf dieser einen Sache. Ist also einmal das Mentale und andererseits dieses Hin- und Herbewegen von der vielen Luft. Man hört sie da auch so richtig schnorcheln, das verbraucht eben auch Energie. Und wenn ich sie dann zurückbringe, dann ist sie einfach nur zufrieden und häufig geht sie dann auch erstmal ein bisschen Siesta machen und hat einen ganz schönen Blick. Also das ist für sie wirklich eine richtig tolle Sache. Ich habe auch die Fährtensuche primär mit der Fuchsie angefangen, weil sie so high reactive ist. Ich habe immer gedacht, dass davon müsste sie eigentlich geistig und körperlich total profitieren. Das war auch so. Ich hatte ganz zu Anfang überlegt, ob ich mit der Jupiter anfangen soll. Das ist meine große Stute, die ist eher so ein ruhigerer Vertreter. Und ich gedacht, da hätte ich es ehrlicherweise ein bisschen einfacher mit ihr. Aber ich habe es extra mit der Fuchsie angefangen, damit sie eben davon so profitiert und das hat sich total ausgezahlt. Also die ist immer richtig glücklich, wenn wir fertig sind mit dem Schnüffeln. Und den Effekt sehe ich auch, egal ob ich jetzt eine Objektsuche mache. Die mache ich gern im Winter in so ganz kleinem Rahmen. Unser Zielgeruch ist Kork, den ich mit ihr erarbeitet habe. Also ist egal, ob es eine Objektsuche ist oder die Fährtensuche im Wald. Oder das Training an der Schnüffelbahn, der Effekt ist eigentlich immer der gleiche. Also sie ist total begeistert und kommt ins Training und sucht extrem konzentriert und auch ziemlich lange. Aber danach ist sie dann auch wirklich richtig müde. Und das ist eine ganz tolle Sache.
Die
Also
Objektsuche
zufrieden müde.
kann ich mir ja noch gut vorstellen, aber was sind denn diese Schnüffelbahnen? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Das kennt man vielleicht so von der Polizeihundeausbildung, so von Sprengstoff oder Drogensuche oder dergleichen. Das, so eine, das nennt man auch Line-up. Da wird eben eine Bahn aufgebaut. Das ist meistens irgendeine, kann man auch selber bauen. Ich baue die auch selber. In meinem Fall ist es einfach nur ein Balken mit Löchern und da drin sind Gefäße. Und in einem von den Gefäßen ist dann der Zielgeruch. Und da kann man eben aufbauen, dass das Pferd eine Anzeige macht. In meinem Fall ist der Aufbau, dass das Pferd mit der Nase über den Pott einfriert und damit eben anzeigt, in diesem Pott ist der Zielgeruch. Ich habe dafür eine eigene Systematik aufgebaut, wie man das mit Pferden üben kann. Und das macht total Spaß. Da kann man eben verschiedene Zielgerüche nehmen, was auch immer man möchte, irgendwelche Kräuter oder Materialien. Eigentlich ist es egal, was es ist. Und dann tauscht man mit der Zeit, fängt man an, die Position von den Bechern zu tauschen und testet eben, ob das Pferd immer noch an der Stelle, wo der Zielgeruch jetzt ist, immer noch korrekt anzeigen kann. Das macht total Spaß und da muss man auch gar nicht viel hin und her laufen. Also das kann man auch auf dem gefrorensten Boden, auf dem kleinsten Platz machen, wenn das Pferd vielleicht auch außer Gefecht ist und man auch, was weiß ich, selber noch einen Fuß gebrochen hat. Das Training kann man immer noch machen. Also da braucht man wirklich ganz wenig Raum für und kann damit eben auch toll auslasten. Kann man auch schön zu zweit machen mit einer Freundin, dass einer die Becher tauscht und einer das Pferd führt. Also so Schnüffeltraining ist auch eine ganz tolle Sache für Gemeinschaftstraining noch mit jemandem zusammen oder zwei Personen und zwei Pferde oder ein Pferd und Hilfsperson. Das macht total Spaß.
Ich habe noch eine Frage. Vom Hund kenne ich das, dass man, wenn der Hund jetzt die Arbeit kennt und da irgendwie so ein bisschen routiniert drin ist, dass man dann auch gezielt in sogenannte kontaminierte Bereiche geht. Also wo halt schon am Tag vorher oder so sich die Zielperson zum Beispiel aufgehalten hat. Weil es ja gerade bei den Hunden wichtig ist, wenn die jetzt zum Beispiel eine vermisste Person suchen, ne, aus dem Altenheim beispielsweise, dass sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Person sich die letzten Tage ja da auch schon aufgehalten hat, sehr groß ist. Du hattest eben gesagt, dass du das mit den Pferden halt explizit nicht machst. Ist es auch wieder so von einfach zu schwer? Also würdest du dann auch irgendwann kontaminierte Bereiche nutzen oder nimmst du wirklich immer frische, damit das für das Pferd einfacher ist?
Es kommt ein bisschen auf das Pferd an, wie routiniert das schon ist in dem Training. Man macht es halt am Anfang nicht, damit man, also am Anfang nimmt man eben ein Areal, was möglichst unkontaminiert ist, vor allen Dingen, damit man auch selber weiß, hier ist wirklich nur meine Fährte. Nur von dem Meter zu dem Meter kann nichts schiefgehen. Und wenn das Pferd woanders hinläuft, weiß ich eben erstmal so als Einsteiger in diesem Training, aha, jetzt wird es wohl nicht auf der Fährte sein. So sieht mein Pferd also aus, wenn es den Fährtengeruch nicht hat. Also, dass man auch erstmal seinen eigenen Blick schulen lernt und auch eben übt, dass man erkennen kann, ob das Pferd wirklich auf der Fährte ist. Weil das ist ja das Problem, was wir genauso auch bei Hunden haben oder bei allen anderen Tieren, die Schnüffeltraining machen. Man weiß ja nie, was die riechen. Die können es einem ja nicht sagen. Und man weiß auch nie, was da noch an Geruch ist. Und deswegen macht man es halt am Anfang quasi so wie ein unbeschriebenes Blatt und startet erstmal damit. Und später ist es aber tatsächlich auch so, dass man eben, wie schon beschrieben, dass man schon mal auch mit möglichst auch älteren Fährten arbeitet, weil die Fährte eben dann auch an sich einen besseren Geruch auch hat. Also die muss wirklich nicht jetzt von vor 5 Minuten sein, sondern die kann ruhig ein paar Stunden liegen. Man sagt auch, dass das Geruchsmuster einer Fährte sich ein bisschen ändert nach ein paar Stunden. Also am Anfang läuft man eben da so rüber. Und man stellt sich vor, dass auch der rüberlaufende Mensch so eine gewisse Wolke in der Luft auch produziert, weil da ist ja auch nicht nur unser Fuß, da ist ja auch unser Körper. Das heißt, man hat am Anfang mehr schwebende Partikel und man stellt sich bisher nach dem jetzigen Kettenstand vor, dass wenn man jetzt, sagen wir mal, 2, 3 Stunden wartet, dass die Geruchspartikel sich dann ein bisschen setzen am Boden. Und wenn richtig tolles Schnüffelwetter ist, das heißt nicht zu viel Wind, aber eine gewisse Feuchtigkeit und nicht zu heiß, dass dann die Partikel wieder so ein bisschen vom Boden aufsteigen und dann so über dem Boden schweben. Und das stellt man sich vor, ist ein optimaler Fährtengeruch. Und dann kann man mit der Zeit eben auch hingehen und sagen, ich lasse die mal nicht nur 2 Stunden liegen, sondern zum Beispiel 6. Um das spannender zu machen. Also, wie du gesagt hast, so ein bisschen realistischer, ne? Die Person ist ja vielleicht nicht im 2-Stunden-Fenster da lang gelaufen, sondern vielleicht morgens oder abends am Vortag. Und um das zu simulieren, kann man also einmal die Fährten noch weiter altern lassen Und man kann auch mit Verleitungen arbeiten. Das heißt, dass man mal jemand anders fragt, ob er da mal drüber laufen kann in Quer. Oder ich habe es mit der Fuchsi gemacht, dass ich wusste, in meinem Schnüffelareal, da ist relativ weit an der Seite so ein Bereich, wo auch öfter mal Leute mit Hunden gehen. Die sieht man manchmal auch so am Rand da so langeiern. Und dann dachte ich irgendwann, die kann ich als Verleitung auch sehr gut nehmen. Dann laufe ich mal mehr in der Nähe da so einmal quer rüber und gucke, ob sie noch weiter meine Fährte verfolgt oder ob sie anfangen würde abzubiegen, von einem Fußgänger was suchen würde. Oder man lässt mal eine dritte Person komplett die Fährte legen. Das kann auch ganz witzig sein. Also die Fuchsi, die sucht überhaupt nicht, wenn man eine Fährte von jemand anders legen lässt, weil es ja also witzigerweise immer die eigene Fährte ist, die das Pferd
Ja,
suchen lernt.
weil
Am
du bist
Anfang war
nicht
das so.
meine Mutti.
Genau, kenne ich nicht. Riecht
Ja.
komisch. Dann macht sie den Kopf runter und dann macht sie ihn wieder hoch und guckt komisch und sagt, nee. Das suche ich nicht. Aber inzwischen macht sie das auch. Also das kann man eben dann schon mal immer mal wieder dazu nehmen und gucken, ob das Pferd eben jetzt anfängt, auch eine fremde Fährte zu suchen. Das ist da dran auch das Witzige, dass man ja selber sein Pferd führt, und auch an eine Stelle bringt, wo eine Fährte anfängt, die man aber selber gelegt hat. Man läuft ja mit seinen eigenen frischen Fußspuren da auch wieder hinterher, während das Pferd sucht. Das ist also eigentlich total komplex, was die Pferde da machen. Aber es macht halt Sinn, dass man es am Anfang mit der eigenen Fährte macht, weil dann kann man halt auch immer schön alleine trainieren. Dann braucht man eben keine andere Person. Man könnte natürlich auch so anfangen, dass man immer jemand anders die Fährte legen lässt. Dass es immer zum Beispiel ein Freund ist oder eine Freundin. Das ist eben dann das die erste Fährte, die das Pferd lernt. Also eigentlich wäre es egal, wer dann startet. Aber es ist halt wichtig, dass man solche Verleitungen oder auch so diverse Ablenkungsreize, dass man die immer langsam mit ins Bild bringt, damit das Pferd halt nicht sagt, das kenne ich nicht und jetzt muss ich auch hier leider abbrechen und dann kriege ich auch meine Belohnung nicht. Also immer alles schön schrittweise machen. Und wir haben auch tatsächlich noch mit einer vierten Disziplin angefangen. Wir machen auch ein bisschen Mantrailing mit den Pferden. Da sind wir auch überhaupt nicht die Ersten. Da gibt es in den USA tatsächlich ein berittenes SAR-Team, also Search and Rescue. Die machen das seit 20 Jahren. Das ist total eine richtig, also das ist richtig spannend. Und der Unterschied zwischen Fährte und Mantrailing ist ja, dass das Pferd dann eben nicht in Bodennähe sucht, sondern komplett nur Air Scenting macht, also die in der Luft befindliche kurzfristige Wolke von jemandem sucht und auch eben gar nicht so komplett auf einer Spur, sondern im Prinzip als Umgebungsgeruch. Und das heißt, das Pferd schnüffelt richtig los und macht den Kopf nach oben und läuft dahin, wo es meint, wo die Wolke am stärksten ist. Das ist super spannend. Also das machen wir auch. Aber dann eben an einem anderen Tag als die Fährtensuche, damit es nicht zu verwirrend ist. Es klappt aber auch sehr schön. Das Tolle ist, dass man dabei dann reiten kann und man kann ein viel größeres Areal absuchen und ist halt so auch ein Spaß mit einer zusätzlichen Person, dass man das halt im Team dann macht. Auch sehr empfehlenswert. Das ist dann nicht mehr auf engstem Raum.
Ich sehe schon. Ich habe heute auf jeden Fall gelernt, dass es gutes und schlechtes Schnüffelwetter gibt, dass es überhaupt
Ja.
Schnüffelareale gibt. Das sind großartige Ausdrücke. Und dass ich das auch jetzt doch wirklich auf jeden Fall ausprobieren werde. Ich glaube, ich gehe gleich hoch und fahre den Platz. Und dann habe ich eine hübsche, ebene Fläche. Und dann, doch, ich probiere das mal
Ja.
aus. Und unsere Hunde
Schön.
lieben Gartenarbeit. Also insofern muss ich aufpassen, dass die unten bleiben und sozusagen meinem Pferd nicht die Fährte strittig machen. Das ist eine ganz neue Dimension.
Und dann mit allen und gucken, wer schneller ist.
Nee, lieber nicht. Das gibt
Ja,
Mord und
total
Totschlag,
schön.
glaube ich.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine wirklich tolle Sache und vielleicht so am Rande, wer einsteigen will, ich habe ganz, ganz viele Videos auf meinem Instagram-Account, der heißt Okapi Training. Das ist das Training, was ich entwickelt habe, heißt Okapi Training, also heißt auch mein Account so. Und wie gesagt, das Training selber ist von der Rachel Dreisma, das Buch Sandwork for Horses einfach mal lesen, da steht alles drin, wie es geht. Und auf Instagram, auf Okapi Training, gibt es bei mir auch einen Guide. Da sieht man, wie man schrittweise also einsteigen kann, von der ersten kleinen Fährte bis zu, wie man dann in den Wald geht und wie es da weitergeht. Kann man also einfach mal durchschauen und da sieht man also, wie es gemacht wird. Auf so einem Video ist es ja mal ein bisschen leichter zu erkennen, als wenn man jetzt dann lang was lesen muss. Also gern mal vorbeischauen, da findet ihr dann alles. Und so kann man es eben anfangen.
Sehr schön. Dana, vielen herzlichen Dank. Katrin, fällt dir noch was dazu ein oder überhaupt?
Ja, ich finde das total spannend und um ehrlich zu sein, habe ich schon fast deine Telefonnummer an das Team von Hund, Katze, Maus weitergegeben. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, denn ich finde, das wäre einen schönen Beitrag wert zum Thema Pferde und Nasenarbeit mit Pferden. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du dafür offen bist. Und ansonsten, Claudia, was steht diese Woche noch an? Montagmorgen, bald ist Weihnachten, alle Geschenke sind eingepackt.
Ja, eingepackt nicht, aber immerhin besorgt. Das ist schon mal ganz großartig.
Das ist schon
Und
mal gut, schon weiter als ich.
seit 3 Jahren haben wir uns ja auch von unserem Weihnachtsbaum getrennt, also nicht ganz freiwillig. Corona, ja, und ich habe gedacht, ich mache das wie immer. Ich gehe am 24. vormittags, hole ich den Weihnachtsbaum. Ups, war der Laden zu. Und dann musste unsere mannshohe Yucca-Palme herhalten. Da habe ich gesagt, was soll's, ja, und habe die verkleidet. Und seitdem darf sie das ganze Jahr über eine Weihnachtspalme sein. Das ist wunderbar. Das spart viel Stress.
2023, du kannst sein, was du willst.
Genau. Und weil unsere Yucca-Palme ist eine Weihnachtspalme, 324 Tage im Jahr oder waren es doch 65, wie auch immer.
Wunderbar. Ja, wie sieht es bei dir aus, Dana? Es hörte sich schlechter an. Also die Weihnachtsgeschenke sind noch nicht alle im Haus.
Nein, ich erwarte noch ein paar per Post und muss da noch ein bisschen was verpacken. Aber für die Hunde und Pferde ist alles besorgt, was man für Weihnachten vielleicht so braucht. Also die Hundekekse sind schon gebacken und ja,
Okay,
die
also die
Pferde kriegen
wichtigen Sachen
natürlich
sind
auch was.
erledigt.
Ja, man muss ja Prioritäten setzen,
Auf
genau.
jeden Fall.
Genau. Und vor allen
Claudia.
Dingen auf gar keinen Fall rückwärts, ne? Auf gar keinen
Auf
Fall rückwärts.
keinen Fall rückwärts. Claudia, von dir kam auch vorwärts ein Paket an. Dafür vielen, vielen Dank. Ich habe
Ja,
mich sehr
bitteschön.
gefreut und schon eine kleine Insta-Story dazu gemacht. Also, oha.
Ja, muss ich doch
Und
mal auf
schon
Insta
genutzt.
gehen. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich wünsche allen mal schöne Feiertage, genau. Und ja, wenn ihr noch was zum Lesen sucht, dann stöbert mal in unserem Shop. Nicht nur, dass wir unsere eigenen Hefte natürlich haben, sondern auch eine ganze Menge Bücher. Und dann würde ich sagen, Katrin, wann hören wir uns denn wieder? Im nächsten Jahr oder früher?
Früher. Wir müssen noch unseren Familienweihnachtsfrust besprechen.
Weil in Wirklichkeit,
Mein
ne?
Psychiater hat nächste Woche Urlaub zwischen den Feiertagen. Da müssen wir uns treffen.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich bin dann ja auch familientechnisch unterwegs und danach ist etwas psychologische Erleichterung, glaube ich, ganz angemessen.
Auf jeden Fall. Also wir hören uns jede Woche. Dana, es war super, super interessant, was du uns erzählt hast. Viel Spaß bei den weiteren Projekten und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben.
Ganz lieben Dank für die Einladung und schöne Weihnachtszeit euch allen.
Tschüss.
Ja, danke dir auch. Schön, dass du
Merry
da warst.
Christmas.
Bis dann.
Tschüss.